Seit heute auch der Vizepräsident des Bundestages Wolfgang Kubicki eingereiht. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz. Der Feuilletonchef der Welt. Denn alle diese Personen sagen, dass das, was hier passiert, nicht mehr rechtsstaatlich ist und auch nicht mehr demokratisch ist. Das heißt, es werden vermehrt Menschen, die man eigentlich nicht in die Verschwörungstheoretiker-Ecke schiebt, werden aufmerksam auf das, was hier passiert und äußern sich. Genauso wie das, was Bodo gerade vorgelesen hat, ein Leiter eines Gesundheitsamtes ist ja genau dazu da, die Dinge zu sagen, die er in Merkur auch in dem Interview erzählt hat. Ihr solltet euch zwei Begriffe merken, die ihr in Zukunft immer wieder mal anwenden solltet, wenn ihr in kritische Situationen kommt. Der erste Begriff heißt Verhältnismäßigkeit und der zweite Begriff heißt das mildere Mittel. Denn das ist das, was wir Juristen gelernt haben. Alles, was man macht, muss verhältnismäßig sein. Und das ist das, was ihr immer sagen könnt. Wenn jetzt in Zukunft irgendjemand zu euch kommt und sagt, du trägst ja keine Maske oder du hältst nicht Abstand oder in der Schule musst du jetzt eben dich testen lassen oder sonst irgendwas, dann sagt als erstes immer denjenigen, mit denen ihr redet, das, was du machst, ist nicht verhältnismäßig. Erzähl mir, warum das, und das muss jeder, bei jedem staatlichen Eingriff, egal wer vom Staat kommt und von euch etwas will, der muss, das muss die Verhältnismäßigkeit wahren. Und er ist verpflichtet, euch auch zu erzählen, was er da tut und warum er das tut und warum er nicht ein anderes Mittel hat. Das heißt, er muss zum einen erklären, was die Voraussetzungen für seinen Eingriff sind und zum anderen sagen, warum er nur diesen Eingriff machen kann, den er gerade macht. Das ist Verhältnismäßigkeit. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, du sollst dich testen lassen, dann muss er erklären, warum. Und dann kann man natürlich nachfragen, warum soll ich mich testen lassen? Und dann muss er ja was erzählen und dann sagt er möglicherweise in der Schule, naja, deine Lehrerin, die ist gestern positiv getestet worden. Und dann sagt man, okay, wenn meine Lehrerin gestern positiv getestet worden ist, was hat das mit mir zu tun? Und dann muss derjenige ja was dazu sagen. Und dann muss er sagen, ja, aber du warst doch mit deiner Lehrerin in einer Klasse. Und dann kannst du erzählen, ja, ich war mit meiner Lehrerin schon oft in einer Klasse. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann muss derjenige sagen, ja, deine Lehrerin ist positiv getestet worden. Und dann sagt man, ja, aber meine Lehrerin war schon häufiger mal krank. Und noch nie ist jemand, weil meine Lehrerin krank war, zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss mich deswegen testen lassen. Und das steht übrigens auch so in unseren Gesetzen. Das, was hier passiert, ist ja auch eine Falschanwendung unserer Gesetze. Denn ich muss mich nur dann testen lassen, nur dann, wenn zum einen ich irgendwelche Krankheitssymptome habe, und zum anderen zu vermuten ist, dass die Krankheitssymptome, die ich habe, daher kommen, dass ich mich mit irgendeiner übertragbaren Krankheit angesteckt habe, die im Infektionsschutzgesetz aufgeführt ist. Beides trifft unter keinen Umständen in unseren Schulen zu, unter keinen Umständen. Niemand muss sich in der Schule testen lassen, niemand muss sein Kind in der Schule testen lassen und niemand muss sein Kind zu Hause testen lassen und niemand muss zum Gesundheitsamt gehen, um dort sein Kind testen zu lassen. All das steht nicht in unseren Gesetzen und ist nicht gesetzesmäßig. Im Übrigen habe ich, weil ich ja selber davon betroffen bin, gerade nochmal nachgeguckt. Sie haben klammheimlich die Einreiseverordnungen wieder geändert. Es gab ja diese komische 5-Tages-Geschichte, die haben sie rausgestrichen. Wir sind jetzt wieder bei den alten Einreisebeschränkungen, die es relativ leicht machen. Also wer in ein Risikogebiet reisen möchte, kann das gerne tun. Der lässt sich dann testen, kommt wieder. Also man muss sich auch da nicht testen lassen, aber man kann. Lässt sich dann dort testen, kommt mit einem negativen Befund wieder und kann ganz normal hier weiterleben. Aber ich hatte gesagt, Information ist das Wichtigste. Deswegen will ich euch noch ein paar Sachen erzählen. Wir haben jetzt, in Berchtesgaden ist ein ganzer Landkreis in den Lockdown geschickt worden. In Baden-Württemberg und in Hessen müssen die Kinder seit gestern Masken tragen in der Schule, im Unterricht. Die Voraussetzungen dafür sind aber gar nicht gegeben. Denn in der Schulverordnung in Baden-Württemberg ist in, ich glaube, es ist Paragraph 6a angeführt, wenn das Landesgesundheitsamt 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner feststellt, dann sind wir in Stufe 3 der Pandemiebekämpfung. Zu Stufe 3 der Pandemiebekämpfung gehört, dass Kinder im Unterricht Masken tragen. Nun steht aber im Infektionsschutzgesetz in Paragraph 2, dazu muss ich einmal erst etwas sagen. Ich bin Verwaltungsrechtler und Sozialrechtler. Ich habe mich bis März 2020 niemals mit dem Infektionsschutzgesetz beschäftigt, weil nie jemand zu mir gekommen ist, der ein Problem mit dem Infektionsschutzgesetz hatte. Im März gingen dann die Maßnahmen los, dann habe ich mal da reingeguckt und habe leider keine Entscheidungen gefunden, weil sich bis dahin Gerichte auch nicht damit beschäftigt haben. Das Infektionsschutzgesetz war zwar ein Gesetz, was es gab in Deutschland, was aber eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat und im Einzelfall mal haben sich halt mal Fragen gestellt. Seitdem ist, glaube ich, das Infektionsschutzgesetz, also die Kommentierung zum Infektionsschutzgesetz oder die Verfahren zum Infektionsschutzgesetz mit die meisten, die wir in Deutschland haben. Weil wir hunderte von Verfahren täglich haben, weil dieses Infektionsschutzgesetz auf einmal überall in unserem Leben eine große Rolle spielt, die entscheidende Rolle gerade. Deswegen ist es auch für euch nicht schlecht, mal reinzugucken, das ist ganz gut aufgebaut. In Paragraph 2 ist definiert, was so in diesem Gesetz so alles drinsteht, an Begriffen. Da steht zum Beispiel drin, was eine Infektion ist. Eine Infektion ist die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus. Ich lese es nochmal vor. Eine Infektion ist die Aufnahme eines Krankheitserregers. Also es kommt ein Virus vorbei und setzt sich auf unsere Schleimhäute. Der Arzt kann das besser erklären als ich. Und das zweite ist, seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus. Jetzt seid ihr alle mittlerweile genauso Hobby-Virologen wie ich. Und ihr wisst, dass die Infektion in diesem Land über einen PCR-Test festgestellt wird. Ein PCR-Test kann maximal feststellen, dass Sequenzen eines Erregers sich im Körper befinden. Maximal. Er kann aber nicht feststellen, dass sich dieser Erreger, dass A, überhaupt der gesamte Erreger vorhanden ist und B, dass sich dieser Erreger im Körper vermehrt. Das kann ein PCR-Test nicht. Wenn also im Land Baden-Württemberg gesagt wird, dass es 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner gibt, dann ist das nicht nachgewiesen, sondern es gibt 35 Testpositive. Da aber in der Verordnung steht, dass man dann seinen Kindern die Maske in der Schule aufsetzen soll, wenn es 35 Infizierte auf 100.000 Einwohner gibt, gibt es in Baden-Württemberg de facto keine Maskenpflicht. Weil es gibt keine Infizierte. Und da kann man auch in Paragraph 7 des Infektionsschutzgesetzes gucken. Also wie gesagt, nehmt das Infektionsschutzgesetz mal zur Hand, lest mal durch, manche Sachen sind schwer verständlich. Paragraph 7 ist auch leicht verständlich. Eine Infektion kann nur ein Arzt feststellen. Die PCR-Tests werden in Labore gebracht und aus den Laboren kommt das Ergebnis dieser PCR-Tests. Da sitzt kein Arzt dran. Oder glaubt ihr, dass in Deutschland 1,2 Millionen ärztliche Befunde über die PCR-Testergebnisse gemacht werden? Genau, weil es nicht genügend Ärzte gibt, bewertet dann ein Tierarzt alle zusammen. Aber erstmal ist wichtig, dass euch das bewusst ist und dass, wenn ihr mit anderen Menschen diskutiert, die sagen, diese Krankheit ist doch so schlimm, dann sagt den anderen Menschen, lasst uns gemeinsam ins Gesetz reingucken. Lasst uns erstmal gucken, was ist eigentlich eine Infektion. Jede Zeitung schreibt über Infektion und meint aber nur einen positiven Test. Und an einen positiven Test, ihr könnt in das Infektionsschutzgesetz reingucken, ihr werdet an keiner Stelle finden, dass es irgendeine Maßnahme gibt, die an einen positiven Test knüpft. Sondern es gibt nur maximal Maßnahmen, die an Infektionen knüpfen. Und Infektionen haben wir nicht. Wir haben keine einzige belegte Infektion. Stimmt nicht. Infektionen sind dann belegt, wenn jemand zum Arzt geht mit Symptomen, der Arzt sagt, ich mache mal bei dir einen Abstrich, diesen Abstrich in ein Labor einschickt und als Rückmeldung bekommt, wir haben SARS-CoV-2 festgestellt. Dann gibt es eine Infektion. Die haben wir aber nicht, weil wir ja anlasslose Testungen haben. Bei uns wird ja einfach getestet, wo auch immer, wo man eine Teststation aufbauen kann, werden Menschen getestet. Das ist keine Infektion und daran kann sich keine einzige Maßnahme anknüpfen und das müsst ihr verstehen. Und genau aus diesem Grund ist das, was ich sage, ich reise ja jetzt auch mit durch die Lande, was ich immer wieder sage, jede dieser Verordnungen ist rechtswidrig und damit ist sie nichtig und damit ist sie ungültig. Und deswegen braucht niemand Angst haben, dass in irgendeinem Fall, wo es Ordnungswidrigkeiten gibt, aufgrund dieser Verordnungen irgendeine Verurteilung erfolgen wird. Ich mache weiter im Text. Habe ich noch ein paar Minuten?
Ich muss noch was sagen. Also Tierärzte sind genauso Ärzte und Herrn Wieler würde ich da ausnehmen von dem Kompetenzgerange. aber den anderen Tierärzten, das sind genauso ärztliche Kollegen, die Medizin studiert haben und mit Coronaviren, gerade Coronaviren, sich sogar sehr gut auskennen.
Ich hast mir meinen Karlauer genommen.
Meine Schwester ist Tierärztin, die bringt mich um.
Okay. So. Das ganze Übel, was hier über uns gekommen ist, steht in § 28 Infektionsschutzgesetz. Da lohnt es sich auch mal reinzugucken. Wobei, als das Übel über uns gekommen ist, stand es noch nicht in § 28 Infektionsschutzgesetz. Das wurde ganz schnell geändert, nachdem, glaube ich, eine Verwaltungsrichterin in Bayern ein gewisse Zweifel hatte, dass der § 28 überhaupt anwendbar ist. Aber in dem § 28 steht jetzt drin, und das ist eben die Krux, so wird es ausgelegt, wenn irgendwo in Deutschland sich ein Kranker, ein Krankheitsverdächtiger, ein Ansteckungsverdächtiger oder ein Ausscheider befindet. Ausscheider, ich erkläre jetzt nicht, was das ist, aber ein Kranker, Krankheitsverdächtiger oder Ansteckungsverdächtiger befindet, dann darf der Staat, also die zuständige Behörde, darf dann Maßnahmen einleiten, um die Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern. Sprich, wenn in München irgendwo jemand einen positiven PCR-Test hat, so wird es derzeit ausgelegt, dann darf man Aachen in Quarantäne stecken. So wird es ausgelegt. Und das ohne, dass der parlamentarische Gesetzgeber was dazu sagt. Das darf also im Prinzip, Herr Laschet dürfte sich das ausdenken. Wenn Herr Laschet feststellt, dass irgendwo in Deutschland irgendjemand krank ist, dann darf er, so sieht er jedenfalls den § 28 Infektionsschutzgesetz, dann darf er hier in Nordrhein-Westfalen irgendwelche Maßnahmen machen. Das kann natürlich nicht richtig sein. Und das wird natürlich auch vor dem Verfassungsgericht nicht halten. Aber die Verfassungsgerichte hatten am Anfang natürlich auch ein bisschen Angst, weil sie nicht wussten, was das für eine Krankheit ist, weil die natürlich auch die Bilder gesehen haben, auch Menschen sind, auch Angst gekriegt haben und gedacht haben, na, wir machen es mal lieber etwas härter, weil besser ist, wir nehmen irgendwann zu harte Maßnahmen zurück, als zu leichte Maßnahmen töten Menschen. Nichtsdestotrotz steht eben in diesem 28, wenn es einen Ansteckungsverdächtigen gibt, dann darf man notwendige Schutzmaßnahmen anordnen. Und diese notwendigen Schutzmaßnahmen, eigentlich war das Infektionsschutzgesetz folgendermaßen angedacht. Wenn man irgendjemanden findet, der krankheitsverdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, dann macht man gegen diese Person irgendwelche Maßnahmen. Verwaltungsrechtlich heißt diese Person Störer. Also jemand, der ein Problem hat, und dieses Problem muss jetzt beseitigt werden, um die anderen Menschen zu schützen. Und da war auch eine Regelung drin, und diese Regelung sagte, dass man auch einen Dritten oder Dritte, dass man da anordnen dürfen, dass die sich an einem Ort, an dem sie sich befinden, weiterhin diesen Ort nicht verlassen dürfen oder irgendeinen bestimmten Ort betreten müssen. Damit hat man übrigens diese ganzen Lockdown-Maßnahmen gerechtfertigt. Normalerweise war das so gedacht, wenn jetzt irgendein Ebola-Patient mit einem Flugzeug ankommt in den Flughafen, und man stellt fest, der hat Ebola, dass man dann sagt, okay, in der Kneipe, wo du gerade sitzt, bleibst du jetzt drin und gehst nicht raus, bis wir das Problem hier gelöst haben. Damit war nicht gemeint, dass man 6 Monate irgendjemanden einsperren darf, weil irgendwer anders einen positiven PCR-Test hat. Eine der Maßnahmen, und das ist das, was euch alle jetzt hier interessiert. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, und ich werde jetzt bei dieser Rundreise immer wieder darauf angesprochen. Was dürfen die eigentlich mit mir und was dürfen sie nicht? So, das erste ist die Frage, dürfen die mich körperlich untersuchen? Dürfen die einen PCR-Test mit mir machen? Klare Antwort: Das Gesundheitsamt darf tatsächlich nach 25, wieder denkt dran, Verhältnismäßigkeitsprinzip, mildes Mittel, darf, wenn es keine andere Möglichkeit sieht, anordnen, dass ihr zum Gesundheitsamt kommt und dort eine körperliche Untersuchung über euch ergehen lasst. Steht so im Gesetz. Das müsst ihr aber nicht, weil für die Anordnung einer körperlichen Untersuchung ist zwingend ein richterlicher Beschluss erforderlich. Das kann man aus § 81 Strafprozessordnung entnehmen, denn in § 81 Strafprozessordnung steht drin, wenn jemand einer Straftat verdächtig ist, in dem Fall geht es natürlich um, jemand ist alkoholisiert Auto gefahren, aber wenn jemand einer Straftat verdächtig ist, dann darf man denjenigen körperlich untersuchen. Aber in 81a Strafprozessordnung steht auch drin, nur dann, wenn es eine richterliche Anordnung dazu gibt. Wenn man doch schon einen Straftatverdächtigen nur mit richterlicher Anordnung untersuchen darf, dann gilt das doch erst recht für einen Ansteckungsverdächtigen, für jemanden, der möglicherweise irgendein Virus oder einen Virenrest in sich trägt. Das heißt, das Gesundheitsamt darf niemanden, keinen von euch, untersuchen, ohne dass es nicht einen richterlichen, eine richterliche Untersuchungsanordnung gibt. Das ist nicht zulässig. Und die sagen dann möglicherweise Gefahr in Verzug. Natürlich ist keine Gefahr in Verzug. Bei jemandem, der alkoholisiert Auto gefahren ist, da ist natürlich Gefahr in Verzug, wenn man den Notrichter nicht erreicht und der Notrichter erst am nächsten Tag da ist, weil dann kann man den Blutalkoholwert nicht mehr nachweisen. Aber bei jemandem, der doch angeblich angesteckt ist mit so einem Virus, da ist es doch völlig egal, ob der um 8 Uhr abends oder um 6 Uhr morgens untersucht wird. Das heißt, man kann niemals sagen, jetzt ist Gefahr im Verzug, ich brauche keinen Richter. Um mit euch einen PCR-Test gegen euren Willen zu machen, braucht es immer, immer, immer einen Richter. Jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt. Es kursieren in Deutschland solche Bescheide, wo angeordnet wird, wenn in einer Schule ein Lehrer oder ein Kind einen positiven PCR-Test hat, dass dann die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden abgesondert werden. Die sollen zu Hause bleiben. Diese Anordnungen sind allesamt rechtswidrig. Und niemand muss diese Anordnungen befolgen. Denn auch da gilt es, für freiheitsentziehende Maßnahmen, sagt unser Grundgesetz, ist eine richterliche Anordnung erforderlich. Wenn also jemand euch in eurer Freiheit entzieht und auch nur sagt, ihr seid zu Hause eingesperrt, dann muss darüber zwingend ein Richter entscheiden. 104 Grundgesetz. Das heißt, wenn da drin steht, das Kind muss zu Hause abgesondert werden, dann gilt das nicht. Weil wenn ihr das nicht macht, weil wenn die sagen jetzt, nein, nein, das ist doch nur eine freiheitsbeschränkende Maßnahme. Ja, wenn es nur eine freiheitsbeschränkende Maßnahme ist, müsst ihr euch nicht dran halten. Und wenn ihr euch nicht dran haltet, gibt es keine Konsequenz, weil es gibt kein Bußgeld oder ähnliches. Das heißt, dieses Schreiben ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Entweder es ordnet ein Richter an oder es gilt nicht. Und wenn das Gesundheitsamt oder die Polizei vor eurer Tür stehen und sagen, wir wollen jetzt bei euch zu Hause eine Untersuchung machen, dann sagt ihr vielen Dank, dass ihr gekommen seid, aber nicht bei mir. Oder zeigt mir bitte den richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Auch da muss ein Richter muss einen Durchsuchungsbeschluss machen. Gibt es keinen Durchsuchungsbeschluss, darf niemand eure Wohnung betreten. Es ist eure Wohnung. Die Polizei darf auch nicht in eure Wohnung kommen, weil der Nachbar gesagt hat, da ist eine Party. Auch da darf sie nicht dazu reinkommen. Niemand hat das Recht, eure Wohnung zu betreten, wenn er nicht einen Zettel von einem Richter in der Hand hat, der das erlaubt. Niemand. Und auch da gilt immer, die Aussage Gefahr in Verzug gilt nicht. Wenn die Polizei abends mal bei euch vor der Tür steht, dann sagt, habt ihr einen Notrichter angerufen? Und wenn die sagen nein, dann ruft ihr bei 110 an und sagt, hier bricht gerade jemand in meine Wohnung ein. Das ist eine Straftat. Und ich will noch mal was zu der Absonderung von Schülern sagen. Wenn die eine solche Quarantäneanordnung machen, das ist 30 Infektionsschutzgesetz, kann man sich auch angucken. Und in 30 Infektionsschutzgesetz steht sehr verklausuliert, dass ansonsten die Regeln des 7. Buches des Familien- und Freiwilligengerichtsbarkeitsgesetzes gelten. Das hört sich alles sehr, sehr komisch an. In dem 7. Buch des Gesetzes über die freiwillige Gerichtsbarkeit steht eben auch drin, dass ein Richter das anordnen muss. Und wie ein Richter das anordnen muss, nämlich der Richter darf nur dann eine freiheitsentziehende Maßnahme anordnen, wenn ihr vorher befragt worden seid. Und wenn ihr dann tatsächlich dorthin geht, wenn das mal passieren sollte, ich glaube ja nicht, dass das passiert, aber wenn das passieren sollte, dann geht ihr zum Familiengericht und redet mit dem Richter. Und dann fragt ihr den Richter auch, wieso soll denn mein Kind hier abgesondert werden? Gibt es keine mildere Maßnahme, gibt es kein milderes Mittel und ist das denn tatsächlich verhältnismäßig? Und dann muss der Richter nämlich prüfen. Da muss er nämlich prüfen, ob es tatsächlich Infizierte gibt. Da muss er prüfen, ob die Voraussetzung da ist. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass kein Richter in Deutschland ein Kind zu Hause einsperren wird, aufgrund der Tatsachengrundlage, die wir hier alle haben. Und das ist der Weg. Und da müsst ihr einfach selber mit breiter Schulter, mit Rückgrat dagegen vorgehen, weil wir Anwälte, wir können das nicht mehr leisten. Wir alleine bei Klagepaten kriegen 6.000 Anfragen am Tag. Die können wir nicht lösen, selbst wenn wir alle 165.000 Anwälte hinter uns haben. Aber informiert euch selbst. Wir werden das hier jetzt noch als Video rausschneiden. Wir werden es auch noch als Information machen. Informiert euch selbst, seid stark und lasst euch die Sache nicht gefallen. Denn und das ist das, was ich immer sage. Wir sind der Souverän dieses Landes und wenn Unrecht geschieht, lassen wir uns das nicht gefallen. Und wir werden diesen ganzen Mist beenden, gemeinsam, das verspreche ich euch. Danke.